Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir waren bei unserer letzten Sendung über das Alte Testament Zeit der Richter angelangt. Die Zeit der Richter war eine sehr bewegte Zeit. Es war die Zeit nach der Landnahme. Es war den Israeliten gelungen, in das gelobte Land einzudringen, und die verschiedenen Stämme hatten dort auch ihre Siedlungsgebiete gefunden. Aber in dem gelobten Land gab es auch verschiedene andere Stämme und Völker. Und so kam es ständig zu großen Auseinandersetzungen. Und immer wieder gerieten die Israeliten in große Not. Vor allem waren es die Kämpfe mit den Philistern, die den Israeliten sehr zusetzten. Die Philister waren ein Seefahrervolk. Sie waren von der Insel Kreta hergekommen und hatten die Küste von Palästina besetzt und dort auch verschiedene kleine Stadtfürstentümer gebaut. Die Philister waren in ihrer Entwicklung schon viel weiter als die Israeliten und waren ihnen dadurch auch in militärischer Hinsicht überlegen. Und da kam es nun immer wieder zu Auseinandersetzungen, die die Israeliten in eine große Bedrängnis brachten. Und da berichtet uns nun das Alte Testament von verschiedenen Gestalten, die versucht haben, einen Widerstand gegen diese Philister aufzubauen. Eine der bekanntesten Gestalten war Simson. Wir kennen ihn auch unter dem Namen Samson. Dieser Mann, der wurde von Gott dazu berufen, auch einen Widerstand gegen die Philister zu symbolisieren. Er war ein gottgeweihter Mann und das kam auch dadurch zum Ausdruck, dass er seine Haare nicht scheren durfte. Er trug also ein langes Haar und war ein sogenannter Nazirer. Und von diesem Samson oder Simson werden uns verschiedene Heldentaten erzählt. Wir befinden uns also in einer Epoche der Geschichte, in der immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden. Und so kam es dann auch zu entsprechenden Heldengeschichten, die uns von den außergewöhnlichen Taten dieses Mannes berichten. Wir haben das letzte Mal schon einige Dinge von ihm erzählt und wollen heute fortfahren mit seiner Hochzeit. Und da schlagen wir nun auf das berühmte Buch von Samson und da wollen wir dann weiterlesen in diesem Buch der Richter. Entschuldigung, ich habe jetzt da hier eine falsche Anzeige gemacht. Also im Buch der Richter. Und da schlagen wir bitte das 14. Kapitel auf. Also Buch der Richter, 14. Kapitel. Und da beginnen wir beim ersten Vers. Wir wollen diese Texte lesen und dabei vor allem hinhören, was Gott uns durch diese Texte sagen möchte. Es geht also hier nicht um eine Exegese, also um eine besondere Schriftauslegung, sondern um eine Betrachtung des Alten Testaments im Sinne, dass wir versuchen, das Wort Gottes auf uns einwirken zu lassen. Und so wollen wir nun mit dieser ersten Stelle beginnen. Als Simpson eines Tages nach Timna kam, das war also eine Stadt im Bereich der Philister, fiel sein Blick auf eine der jungen Philisterinnen aus Timna. Als er wieder heraufkam, teilte er es seinem Vater und seiner Mutter mit und sagte: Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Gebt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter erwiderten ihm: Gibt es denn unter den Töchtern deiner Stammesbrüder und in meinem ganzen Volk keine Frau, sodass du fortgehen und eine Frau von diesen unbeschnittenen Philistern heiraten musst? Simson antwortete seinem Vater: Gib mir diese, denn sie gefällt mir. Sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn so geplant war, weil er einen Anlass zum Kampf mit den Philistern suchte. Damals herrschten nämlich die Philister über Israel. Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Als sie bei den Weinbergen von Timna waren, kam ihm plötzlich ein drohender junger Löwe entgegen. Hier müssen wir ganz kurz etwas einfügen. Es hat damals im Bergland auch kleine Löwen gegeben, sogenannte Berglöwen. Und da heißt es nun, da kam der Geist des Herrn über Simson und Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als würde er ein Böckchen zerreißen. Aber seinem Vater und seiner Mutter teilte er nicht mit, was er getan hatte. Dann ging er hinab und redete mit der Frau, und sie gefiel Simson. Nach einiger Zeit ging er wieder hin, um sie zu heiraten. Soweit der Text. Während der Hochzeit kam es zu einem Streit, der dazu führte, dass Simson 30 Philister tötete. Darauf gab der Schwiegervater von Simson die junge Frau dem Freund Simsons zur Frau. Und nun hören wir wieder, wie es weitergeht. Und dazu lesen wir jetzt im 15. Kapitel weiter und beginnen mit dem ersten Vers. Einige Zeit danach, zur Zeit der Weizenernte, besuchte Simson seine Frau. Er brachte ein Ziegenböckchen mit und sagte zu ihrem Vater: Ich will zu meiner Frau in die Kammer. Aber ihr Vater ließ ihn nicht hinein, sondern sagte: Ich dachte, du magst sie sicher nicht mehr. Darum habe ich sie deinem Freund gegeben. Aber ist nicht ihre jüngere Schwester noch schöner als sie? Sie kannst du an ihrer Stelle haben. Simson antwortete ihm: Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern etwas Böses antue. Und nun kommt eine der bekanntesten Stellen aus dieser Zeit der Richter. Simson ging weg und fing 300 Füchse. Dann nahm er Fackeln, band je zwei Füchse an den Schwänzen zusammen und befestigte eine Fackel in der Mitte zwischen zwei Schwänzen. Er zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in die Getreidefelder der Philister laufen. So verbrannte er die Garben und das noch stehende Korn, ebenso wie die Gärten und die Ölbäume. Diese Geschichte kennen wir alle. Das ist gewissermaßen ein Bravourstück von diesem Samson, dass er hier diese Idee hat, diese Füchse mit den brennenden Fackeln hineinzuschicken in die Felder. Und man kann sich vorstellen, was für ein Brand da entfacht wurde. Es ist gewissermaßen ein Heldenstück und gleichzeitig, muss man sagen, ist auch ein gewisser Schabernack damit verbunden. Aber das sind diese berühmten Geschichten aus dem Alten Testament, wo man sieht, wie in dieser bewegten Zeit ein Mann immer wieder den Widerstand symbolisiert und auch organisiert. Nun, waren die Philister natürlich nicht erfreut über diese Katastrophe und haben versucht, Simson zu fangen. Und da lesen wir nun weiter, immer noch im 15. Kapitel, bei Vers 9. Die Philister zogen nach Juda herauf, schlugen dort ihr Lager auf und besetzten die Gegend von Lehi. Die Männer von Juda fragten sie: Warum seid ihr gegen uns gezogen? Sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, um Simson gefangen zu nehmen und es mit ihm so zu machen, wie er es mit uns gemacht hat. Da zogen 3000 Männer aus Juda zur Felsenhöhle von Etam hinab und sagten zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister unsere Herren sind? Was hast du uns da angetan? Also die Philister, die Israeliten, waren erzürnt über Simson, weil sie jetzt damit rechnen mussten, dass aufgrund dieser Brandkatastrophe, die Simson verursacht hatte, die Philister Rache nehmen würden. Und deswegen waren sie bereit, lieber Simson zu fangen und den Philistern zu übergeben, um Ruhe zu haben. Und jetzt geht der Text weiter. Simson antwortete ihnen: Wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es mit ihnen gemacht. Sie erwiderten ihm: Wir sind herabgekommen, um dich zu fesseln und in die Gewalt der Philister zu geben. Simson sagte zu ihnen: Schwört mir, dass ihr selber nicht über mich herfallen werdet. Sie antworteten ihm: Nein, wir wollen dich nur fesseln und in ihre Gewalt geben. Aber töten wollten wir dich nicht. Sie fesselten ihn also mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus der Felsenhöhle weg. Als er nach Lehi hinaufkam und die Philister ihm mit Triumphgeschrei entgegenliefen, kam der Geist des Herrn über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die vom Feuer versenkt werden, und die Fesseln fielen von seinen Händen. Er fand den noch blutigen Kinnbacken eines Esels, ergriff ihn mit der Hand und erschlug damit 1000 Männer. Hier sehen wir wieder, wie dieser Geist Gottes über Simson kommt und wie der Mann jetzt agiert. Natürlich sind hier immer auch gewisse Übertreibungen dabei. Es kann sich niemand vorstellen, dass man mit dem Kinnbacken eines Esels 1000 Männer erschlagen kann. Das sind diese Heldengeschichten, wo immer auch eine gewisse Übertreibung im Spiel ist. Aber es wird hier wieder einmal gezeigt, dass der Geist Gottes diesen gefesselten Mann in einen Zustand versetzt, dass er imstande ist, sich zu befreien. Und dass er nun gegen diese Feinde kämpft. Wir fragen uns aus heutiger Sicht, wie ist denn das möglich, dass hier immer wieder die Kraft Gottes auch dazu eingesetzt wird, um solche Menschen zu töten. Aber wir müssen dazu eines sagen. Wir können diese schwierige Zeit nicht einfach nach unseren Maßstäben messen. Und wir befinden uns hier auch noch in einer Zeit, die lange vor Christus ist. Hier geht es noch darum, dass dieses auserwählte Volk überleben soll. Und dass deswegen Gott dieser Zeit gemäß immer wieder eingreift, um Zeichen zu setzen, damit dieses Volk weiß, Gott ist mit ihm. Und das ist natürlich in einer solchen Zeit in einer anderen Form geschehen als in einer sehr friedlichen Zeit. Hörerinnen und Hörer. Wir sind dabei, einige Heldentaten von Simson zu betrachten, der in der bewegten Zeit der Richter gelebt hat. Wir hören nun eine weitere Heldentat von ihm, wie sie uns im Buch der Richter berichtet wird. Und dazu schlagen Sie bitte das 16. Kapitel auf und wir beginnen mit dem Vers 1, also Kapitel 16, Vers 1. Eines Tages kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Dirne und ging zu ihr. Als man den Leuten von Gaza berichtete, Simson ist hier, suchten sie überall nach ihm und lauerten ihm die ganze Nacht am Stadttor auf. Die ganze Nacht über verhielten sie sich still und sagten, wir warten bis zum Morgengrauen, dann bringen wir ihn um. Simson aber schlief bis gegen Mitternacht. Dann stand er auf, packte die Flügel des Stadttors mit den beiden Pfosten und riss sie zusammen mit dem Riegel heraus. Er lud alles auf seine Schultern und trug es auf den Gipfel des Berges, der Hebron gegenüberliegt. Also eine weitere Heldentat von diesem Kraftmenschen. Er reißt eine Tür aus den Angeln und nimmt sie mit den Türpfosten mit und trägt jetzt diese Tür sehr weit bis auf einen Berg vis-à-vis von Hebron. Doch nun kommt eine Geschichte, die uns allen bekannt ist, nämlich die Begegnung von Simson mit Delilah. Und da lesen wir jetzt weiter im 16. Kapitel, Vers 4. Und von dort mit Unterbrechungen geht es dann vorwärts. Danach verliebte sich Simson in eine Frau aus dem Volk der Philister. Sie hieß Delilah. Die Fürsten der Philister kamen zu ihr und sagten zu ihr, versuch ihn zu betören und herauszufinden, wodurch er so große Kraft besitzt und wie wir ihn überwältigen und fesseln können, um ihn zu bezwingen. Als Delilah ihm mit ihrem Gerede jeden Tag zusetzte, um ihn immer mehr bedrängte, wurde er es zum Sterben leid. Er offenbarte ihr alles und sagte zu ihr, ein Schermesser ist mir noch nicht an die Haare gekommen, denn ich bin von Geburt an Gott als Nazirea geweiht. Würden mir die Haare geschoren, dann würde meine Kraft mich verlassen. Ich würde schwach und wäre wie jeder andere Mensch. Nun merkte Delilah, dass er ihr alles offenbart hatte. Sie schickte jemand zu den Philisterfürsten, um sie zu rufen und ihnen sagen zu lassen, kommt her, diesmal hat er mir alles offenbart. Die Philisterfürsten kamen zu ihr heraus und brachten das Geld mit. Delilah ließ Simson auf ihren Knien einschlafen, rief einen Mann und schnitt dann die 7 Locken auf seinem Kopf ab. So begann sie ihn zu schwächen und seine Kraft wich von ihm. Dann rief sie, Simson, die Philister kommen! Er erwachte aus seinem Schlaf und dachte, ich werde auch diesmal wie bisher entkommen und die Fesseln abschütteln. Denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Sie führten ihn nach Gaza hinab und fesselten ihn mit Bronzeketten und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Durch sein Haar, das man abgeschnitten hatte, fing wieder an zu wachsen. Soweit der Text. Hier müssen wir natürlich eines mal ganz klar sagen. Die Kraft von Simson stammte nicht aus seinen Haaren, sondern wurde ihm aufgrund seiner besonderen Weihe von Gott geschenkt. Als nun Simson das Symbol dieser Weihe genommen wurde, verlor er auch die Kraft, die Gott ihm durch sein Nazirea-Gelübde geschenkt hatte. Also er war ein Gottgeweihter und das äußere Symbol war das ungeschnittene Haar. Und wie ihm nun dieses Symbol, das seine Weihe zu Gott zum Ausdruck brachte, wie er das durch eine unüberlegte Aussage auf das Spiel gesetzt hatte, da wurde er nun dieser Kraft verlustig. Und so konnten ihn die Philister überlisten. Und wir sehen, dass auch hier damals schon die List dazu geführt hat, einen solchen starken Mann zu überwinden. Delila war gewissermaßen eine Agentin der Philister. Und diese Fürsten der Philister haben diese Frau eingesetzt, um Simson zu betören und ihr sein Geheimnis zu offenbaren. Doch nun hören wir, wie es weitergeht. Wir lesen immer noch im 16. Kapitel weiter, 16. Kapitel, Vers 23. Die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern. Sie sagten, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Gewalt gegeben. Als das Volk Simson sah, priesen sie ihren Gott und sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Gewalt gegeben, ihn, der unser Land verwüstet hat, der so viele von uns erschlagen hat. Als sie guter Dinge waren, sagten sie, ruft Simson her, wir wollen unseren Spaß mit ihm treiben. Und sie ließen Simson aus dem Gefängnis holen, damit er ihr Spaßmacher sei. Sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich los, ich will die Säulen betrachten, von denen das Haus getragen wird, und mich daran lehnen. Das Haus war voll von Männern und Frauen. Alle Fürsten der Philister waren da, und auf dem Flachdach saßen etwa 3000 Männer und Frauen. Sie alle wollten Simson als Spaßmacher sehen. Simson aber rief zum Herrn und sagte, Herr und Gott, denk doch an mich und gib mir nur noch dieses eine Mal die Kraft, mein Gott, damit ich an den Philistern Rache nehmen kann, wenigstens für eines von meinen beiden Augen. Dann packte Simson die beiden Mittelsäulen, von denen das Haus getragen wurde, und stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit der rechten Hand und gegen die andere mit der linken. Er sagte, so mag ich denn zusammen mit den Philistern sterben. Er streckte sich mit aller Kraft, und das Haus stürzte über den Fürsten und über allen Leuten, die darin waren, zusammen. So war die Zahl derer, die er bei seinem Tod tötete, größer als die, die er während seines Lebens getötet hatte. Seine Brüder und die ganze Familie seines Vaters kamen herab. Sie holten ihn, brachten ihn heim und begruben ihn zwischen Zora und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. Soweit einige zentrale Stellen über diese bekannte Gestalt Simson. Dieser Mann war also eine Symbolfigur für die überaus schwierige Zeit der Israeliten in der Zeit der Richter. Wir haben da von einigen seiner Heldentaten gehört, von seinem Kampf mit dem Löwen, von der Vernichtung der Ernte durch die 300 Füchse, von seinem Sieg bei Lehi, von seiner Heldentat, wie er die Tore von Gaza auf einem Berg trug, aber auch von seinem Fall durch Delila, der er sein Geheimnis verraten hatte. Und schließlich hat dann Simson noch in seinem eigenen Tod noch viele Feinde mit sich gerissen. Noch einmal wollen wir darauf hinweisen, dass eine solche Gestalt nur im Zusammenhang mit dieser unglaublich bewegten Zeit verstanden werden kann. Wir wissen, dass es in allen Völkern in diesen frühen Zeiten Kämpfe gegeben hat. Und in der Erinnerung der Völker sind damals gewisse kriegerische Gestalten geblieben. Diese Gestalten gibt es auch in anderen Völkern. Aber bei Simson kommt eben dazu, dass er hier als Gottgeweihter vorgestellt wird. Und er ist also nicht einfach zu vergleichen mit anderen Heldengestalten. Er ist ein Gottgeweihter und ist eine Symbolfigur für den Widerstand gegen die anderen Völker, die das auserwählte Volk bedrängt haben. Und in einer solchen Perspektive können wir dann Simson auch verstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem der schönsten Bücher des Alten Testaments. Dieses Buch trägt den Namen einer sehr bekannten Frau, nämlich das Buch Ruth. Und da wollen wir nun diese bewegende Geschichte von Ruth hören, die uns immer wieder im innersten Herzen anrührt. Man spricht auch von der sogenannten idealen Schwiegertochter. Aber wir wollen gleich mit der Lektüre dieses Buches beginnen und beginnen also mit der sogenannten Vorgeschichte, die mit dem ersten Kapitel beginnt. Schlagen Sie also bitte auf das Buch Ruth, erstes Kapitel, Vers 1. Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich als Fremder im Grünland von Moab niederzulassen. Ein ganz kurzer Hinweis. Also in Juda bricht eine Hungersnot aus und auch die Bürger von Bethlehem haben einfach zu wenig zu essen. Und da entschließt sich jetzt eine Familie, in das Ausland auszuwandern. Und zwar begibt sich diese Familie über den Jordan hinüber in das Land Moab. Und dieses Land war ein sehr fruchtbares Land und hat allen Bürgern und auch den Auswärtigen genügend Nahrungsmittel angeboten. Nun lesen wir wieder den Text weiter. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie im Grünland Moabs ankamen, blieben sie dort. Elimelech, der Mann Naomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. Diese nahmen sich moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Und so wohnten sie dort etwa 10 Jahre lang. Dann starben auch Mahlon und Kilion. Und Naomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Da brach sie mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus dem Grünland Moabs heimzukehren. Denn sie hatte gehört, der Herr habe sich seines Volkes angenommen und ihm Brot gegeben. Sie verließ zusammen mit ihren beiden Schwiegertöchtern den Ort, wo sie sich aufgehalten hatte. Als sie nun auf dem Heimweg in das Land Juda waren, sagte Naomi zu ihren Schwiegertöchtern: Kehrt doch beide heim zu euren Müttern. Der Herr erweise euch Liebe, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Der Herr lasse jede von euch Geborgenheit finden bei einem Gatten. Damit küsste sie beide zum Abschied. Doch Orpa und Ruth begannen laut zu weinen und sagten zu ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Naomi sagte: Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir ziehen? Da weinten sie noch lauter. Doch dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ. Naomi sagte: Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge ihr doch. Ruth antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wenn du stirbst, wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun. Nur der Tod wird mich von dir scheiden. Als Naomi sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So zogen sie miteinander bis Bethlehem. Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen Grundbesitzer. Er war aus dem Geschlecht Elimelechs und hieß Boas. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi: Ich möchte aufs Feld gehen und Ehren lesen, wo es mir jemand erlaubt. Da müssen wir ganz kurz etwas einfügen. Es war nämlich in Palästina üblich, dass die ärmeren Leute bei der Getreideernte die Ähren auflesen durften, die nach dem Sammeln des Getreides liegen geblieben waren. Und so wollte nun auch Ruth diese Gelegenheit nutzen, um auf einem Feld diese übrig gebliebenen Ähren aufzulesen. Sie sagte also: Ich möchte aufs Feld gehen und Ehren lesen, wo es mir jemand erlaubt. Naomi antwortete ihr: Geh, Tochter. Ruth ging hin und las auf dem Feld hinter den Schnittern her. Dabei war sie auf ein Grundstück des Boas aus dem Geschlecht Elimelechs geraten. Und nun kam Boas aus Bethlehem dazu. Er sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Boas fragte seinen Knecht, der die Schnitter beaufsichtigte: Wem gehört dieses Mädchen da? Der Knecht antwortete: Es ist eine junge Moabiterin, die mit Naomi aus dem Grünland Moabs gekommen ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gerne Ehren lesen und bei den Garben hinter den Schnittern her sammeln. So kam sie zu uns und hielt aus vom Morgen bis jetzt und gönnte sich kaum Ruhe. Boas sagte zu Ruth: Höre wohl, meine Tochter, geh auf kein anderes Feld, um zu lesen. Entferne dich nicht von hier, sondern halte dich an meine Mägde. Behalte das Feld im Auge, wo sie ernten, und geh hinter ihnen her. Ich werde meinen Knechten befehlen, dich nicht anzurühren. Hast du Durst? So darfst du zu den Gefäßen gehen und von dem trinken, was die Knechte schöpfen. Sie sank vor ihm nieder, beugte sich zur Erde und sagte, wie habe ich es verdient, dass du mich so achtest, da ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete ihr, mir wurde alles berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast, wie du deinen Vater und deine Mutter, dein Land und deine Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das dir zuvor unbekannt war. Der Herr, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen, möge dir dein Tun vergelten und dich reich belohnen. Sie sagte, du bist sehr gütig zu mir, Herr. Du hast mir Mut gemacht und so freundlich zu deiner Magd gesprochen, und ich bin nicht einmal eine deiner Mägde. Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, komm und iss von dem Brot. Tauch deinen Bissen in die Würztunke. Sie setzte sich neben die Schnitter, erreichte ihr geröstete Körner und sie aß sich satt und behielt noch übrig. Als sie wieder aufstand zum Ehrenlesen, befahl Boas seinen Knechten, auch wenn sie zwischen den Garben liest, dürft ihr sie nicht schelten. Ihr sollt sogar für sie etwas aus den Bündeln herausziehen und liegen lassen. Sie mag es auflesen und ihr dürft sie nicht schelten. So sammelte sie auf dem Feld bis zum Abend. Als sie ausklopfte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Epha. Ein Epha, das ist ein Hohlmaß von 40 Litern. War es etwa ein Epha Gerste. Sie hob es auf, ging in die Stadt und zeigte ihrer Schwiegermutter, was sie aufgelesen hatte. Dann packte sie aus, was sie von ihrer Mahlzeit übrig behalten hatte, und gab es ihr. Ihre Schwiegermutter fragte, wo hast du heute Ehren gelesen und gearbeitet? Gesegnet sei der, auf dich Acht hatte. Sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Gunst den Lebenden und Toten nicht entzogen hat. Nun werden wir ein bisschen weiter vorne fortfahren in dem Text. Und da erleben wir nun, wie sich Naomi darum bemüht, für die Zukunft von Ruth zu sorgen. Und sie wendet sich jetzt an Ruth und sagt, meine Tochter, ich möchte dir ein Heim verschaffen, in dem es dir gut geht. Nun ist ja Boas, bei dessen Mägden du warst, ein Verwandter von uns. Und nun erklärte Naomi Ruth, dass Boas als Verwandter ihres Mannes sie heiraten könnte, um nach jüdischem Gesetz und Brauch ihrem verstorbenen Mann zu einer Nachkommenschaft zu verhelfen. Also wenn ein Verwandter eine Frau heiratete, dann war gewissermaßen die Nachkommenschaft von dieser Frau diesem Verstorbenen zuzurechnen. Er hatte also auch in der nächsten Generation gewissermaßen noch Nachkommen. Und eine solche Ehe nannte man eine Levirats-Ehe. Naomi riet ihrer Schwiegertochter, wie sie auf dezente Art die Gunst von Boas gewinnen könnte. Boas erkannte die außergewöhnliche Größe der jungen Moabiterin und heiratete sie. Und nun lesen wir noch eine letzte Stelle im vierten Kapitel dieses Buches, also Buch Ruth, viertes Kapitel, Vers 13. So nahm Boas Ruth zur Frau und ging zu ihr. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi: Gepriesen sei der Herr, der es ihr heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen, also an einem solchen Mann, der sie geheiratet hat. Sein Name soll in Israel gerühmt werden. Du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die mehr wert ist als 7 Söhne. Naomi nahm das Kind, drückte es an ihre Brust und wurde seine Wärterin. Die Nachbarinnen wollten ihm einen Namen geben und sagten: Der Naomi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters von David. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschichte von Naomi und Ruth ist sehr berührend. Und wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die dann auch zum Stammbaum von Jesus gehören wird. Ruth war die Großmutter von König David. Und David war ja, wie wir wissen, ein Vorfahre von Jesus. Und da haben wir gewissermaßen die Ausländerin im Stammbaum Jesu. Diese Gestalt, diese Ruth, die bewegt uns immer wieder, weil wir hier sehen, dass in jedem Volk wunderbare Menschen leben und dass es immer wieder auch Frauen gibt, die sich einsetzen mit ganzer Hingabe und die sich nicht so gut fühlen für eine ganz demütige Arbeit und die alles dafür geben, dass sie durch ihren Einsatz einer alten Frau, Naomi, helfen können. Was für eine bewegende Geschichte. Ruth, die ideale Schwiegertochter im Alten Testament. Ja, ich sehe, dass wir schon langsam an das Ende der Zeit herankommen. O Gott, wir bitten dich, gib du uns durch das Wort der Heiligen Schrift immer wieder auch einen klaren Hinweis, dass wir versuchen sollten, den Glauben ernst zu nehmen. Und dass wir aufgrund der Heiligen Schrift immer wieder spüren, dass du, o Herr, uns begleitest. Und dass du uns aufrufst, deinem Ruf zu folgen. Auch wenn es schwer ist, sollen wir bereit sein, in deinem Geist zu leben und unsere Mitmenschen aus deinem Geist heraus zu lieben. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz, auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.